Ja, guten Morgen auch von mir, alle zusammen. Wir lesen schon Warnung vor dem Richten. Als Jesus angefangen hat mit seinem Dienst, da war er ungefähr 30 Jahre, und da hat er mal so eine berühmte Predigt gehalten auf einem Berg, die Bergpredigt nennen wir sie. Die steht zum Beispiel in Matthäus Kapitel 5 bis 7. Und da hat er viele Themen angesprochen, alltägliche Situationen und sehr vieles erklärt, sehr viel Praktisches. Und in Matthäus 6 zum Beispiel hat er verschiedene Situationen angesprochen, wie man richtig beten soll, wie man richtig spenden soll, wie man richtig fasten soll, wenn man es tut, dann so und nicht so. Da lernen wir ziemlich viel, aber er gibt uns immer den Vergleich, entweder macht ihr es richtig oder ihr seid Heuchler. Und dann können wir sagen, okay, macht das jemand so, ist er ein Heuchler. Aber dann in Matthäus 7, lesen wir jetzt, ab Vers 1, sagt er nach diesen ganzen Erklärungen plötzlich, richtet nicht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter am Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Wenn wir unterscheiden und sagen, dieser Mensch ist ein Heuchler oder dieser nicht, das ist ein guter Bruder, eine gute Schwester, urteilen wir da nicht schon, also richten wir nicht über eine Person? Heutzutage ist es ja auch selbstverständlich, dass mich alle in Ruhe lassen sollen. Ich weiß, wie ich mein Leben leben will. Keiner hat mir was zu sagen. Und dieser Text passt doch ganz gut dazu. Vor allem später mit dem Balken. Jeder soll sich um seine Sache kümmern und nicht irgendwie andere korrigieren. Lasst mich doch alle in Ruhe damit. Aber das ist nicht ganz damit gemeint. Wenn alle einrichten, dass man in Ruhe gelassen werden will. Aber wenn wir andere Stellen lesen, zu dem richtet nicht, dann merken wir, es gibt doch Situationen, in denen man richten soll, in denen sogar Jesus persönlich sagt, da ist das Richten notwendig. Und man muss da unterscheiden. Vor allem, wenn wir die späteren Verse, das mit den Balken und mit den Hunden und Schweinen, verstehen wollen. Auch da muss man ein Urteil sprechen. Zum Beispiel kurz darauf in Vers 16 in Matthäus 7. Da geht es um falsche Propheten. Und da sagt Jesus, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, wir müssen genau prüfen, wie lebt jemand, was sagt jemand oder was tut jemand in seinem Leben. Und dann sollen wir genau prüfen, was ist das für eine Person? Und dann entscheiden, ist das, was diese Person tut, was sie sagt, ist das von Gott oder nicht? Und damit ein Urteil sprechen, ist das zum Beispiel ein falscher Prophet oder eben nicht? Wichtig dabei ist, was Jesus in Johannes 7, Vers 24 sagt, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Denn mit demselben Maß, Matthäus 7, Vers 2, mit demselben Maß, mit dem wir zumessen, oder mit demselben Gericht, das wird auf uns zurückkommen. Genauso wie wir das machen. Und Jesus spricht oft das Problem an, dass wir oft zu schnell über Menschen urteilen, dass wir sie verurteilen, ohne sie überhaupt zu kennen. Einfach weil wir es vielleicht für richtig halten, weil wir meinen, dass wir es besser wissen. Damit meint er in diesem Text, in vielen anderen, oft die Schriftgelehrten und Pharisäer, die früher die unterwegs waren und sich für die besten Leute hielten, dass sie alles richtig machen, aber alle anderen haben sie verurteilt. Das machst du falsch, das machst du falsch, was bist du überhaupt für ein schlechter Mensch? Aber sie selbst, hat Jesus dann zum Beispiel Matthäus 23 offengelegt, waren gar nicht viel besser. Aber sie haben einfach andere immer gerichtet. Wir sind da oft nicht viel anders. Wir kennen viele Vorurteile, mit denen wir leicht Menschen verurteilen, wie sie aussehen, wofür sie vielleicht nichts können, was sie angezogen haben, wie sie Auto fahren. Da fällt sehr schnell ein Urteil. Wenn jemand nur vorbeifährt, man ihn noch nie wirklich gesehen hat, aber man wünscht ihm schon das Schlimmste. Viele Rechtschreibfehler jemand macht oder mit welchem Akzent jemand vielleicht redet, dass man da schnell ein Urteil fällt für sich. Vielleicht nur ein Gedanken. Vielleicht aus welchem Land jemand kommt oder als was jemand arbeitet und vieles mehr. Wir haben sehr viele oder über sehr vieles richten wir sehr schnell über die Menschen. Aber da sagt uns zum Beispiel Jakobus in Kapitel 2, Vers 13, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Wir sollten also aufpassen, wie und wieso wir überhaupt richten, wenn wir das tun, und nicht voreilig, weil es bei Gott Konsequenzen hat. Aber manchmal ist es eben notwendig, wie andere Verse das noch sagen werden. Und da will ich ein bisschen uns einen Überblick machen über diese vielen Verse, die über das Richten gehen, sollen wir richten oder nicht, weil es oft widersprüchlich klingt. Aber wir fangen mit so einem Rahmen an, in dem wir uns bewegen. Jesus ist gekommen, Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Er ist extra gekommen zum Retten und nicht zum Richten. Kommt gleich noch eine Stelle, wo er eben die Menschen nicht verurteilt oder nicht verurteilt hat, als er da war, sondern er ist speziell zum Retten gekommen. Aber etwas später, zum Beispiel in Johannes 5, Vers 22 lesen wir, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Jesus wird aber einmal später richten. Und wie in Matthäus 25 zum Beispiel steht, wird er dann alle Menschen wie Schafe aufteilen, die Ungläubigen für die ewige Strafe und die Gerechten in das ewige Leben. Das wird einmal kommen. Deswegen auf der rechten Seite, das sind die zukünftigen Dinge. Und in dem Rahmen bewegen wir uns jetzt, dass wir von Jesus noch nicht gerichtet werden, aber schon mal wissen können und müssen, es wird einmal dazu kommen. Bis dahin haben wir die Bibel, die als der Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens genannt wird. Mit der Bibel können wir unterscheiden, wie vorhin gesagt, überhaupt an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Anhand der Bibel können wir das alles prüfen. Von uns aus, wenn wir nach unserem Gewissen gehen würden, jeder hat ein anderes Gewissen, da könnten wir das gar nicht sagen. Der eine sagt, das ist richtig, der andere das. Und es gibt viele Fragen, die die Bibel gar nicht so konkret beantwortet, wo wir uns unter Christen furchtbar streiten können. Und da ist es wichtig, dass wir eben die Bibel haben. In Hebräer 4, Vers 12 steht das, dass sie eben der Richter ist unserer Gedanken und Gesinnung. Das heißt, jeder, der in der Bibel liest, wird merken, wird sich irgendwie angesprochen fühlen. Ich habe es oft gehört schon und selber erlebt, als wenn das Wort genau für mich geschrieben ist. Das stimmt, was da steht. Und man erkennt, dass man schuldig ist. An der Bibel orientieren wir uns, bis Jesus dann einmal wiederkommt und alle Menschen richten wird. Wenn wir jetzt anhand der Bibel zu dem Richten kommen wollen, die Bibel unterscheidet dann oft, was wir in Johannes 3, Vers 18 lesen können, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Das heißt, die Bibel unterscheidet immer zwischen Gläubigen, die dann die Gemeinde sind, und Ungläubigen. Und da gibt es ja verschiedene Aussagen zu. Und unter den Gläubigen, das heißt in der Gemeinde, da werden wir gleich ein paar Verse zu sehen, da ist das Richten notwendig in manchen Situationen und muss auf jeden Fall gerecht passieren, wie wir es gerade in Johannes 7 gelesen haben, dass wir da sorgfältig prüfen sollen, bevor wir irgendwie richten, bevor wir irgendwie über Menschen urteilen. Denn wir sollen ja allen in Nächstenliebe begegnen, sie annehmen, wie sie sind. Selbst unsere Feinde sollen wir lieben und nicht verurteilen. Aber es gibt eben bestimmte Situationen, die gleich kommen. Die Ungläubigen aber sollen wir gar nicht richten. Das heißt, Menschen, die nicht in der Gemeinde sind, die wird allein in Gott richten am Ende. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das wird auch gleich in Vers 6 in Matthäus 7 wird das wichtig, dass das gar nicht unser Aufgabenbereich ist. So, aber wir konzentrieren uns mit dem Richten eben auf die Gemeinde, weil wir da Verantwortung haben. Und den Vers sage ich schon nebenbei auch, da ermahnt Paulus einmal im ersten Korintherbrief die Gemeinde auch, wieso die nicht jetzt schon über ihre eigenen Angelegenheiten richten, weil wir ja später einmal, das heißt alle Christen, die bis zum tausendjährigen Reich gelebt haben, werden dort auferstehen und mit Jesus gemeinsam regieren und richten. Und dann nicht nur die Menschen, sogar die Engel, wird uns gesagt, dass wir dort auch mitrichten werden. Also wie so eine Übung hier schon mal. So konkrete Situationen, in denen wir richten müssen, in denen wir Verantwortung haben und aufpassen sollen, nachdem wir sorgfältig überlegt haben. Zum Beispiel, wie gerade gesagt, in Matthäus 7, Vers 16, dass wir falsche Propheten richten. Dass wir sagen, das ist zum Beispiel ein falscher Prophet, weil das, was er sagt, ist nicht richtig und da müssen wir in der Gemeinde aufpassen. Oder zum Beispiel sagt Petrus im 2. Petrus 3, Vers 17, warnt er vor Irrlehrern, wo wir auch erkennen sollen, wer ist ein Irrlehrer, wer nicht. Und dann müssen wir richten, okay, das ist ein Irrlehrer, das ist keiner. Wenn ich hier erzähle, Jesus ist gar nicht gekommen, vielleicht nicht gestorben, sondern wie könnte Gott überhaupt Menschen ewig leiden lassen in der Hölle, dass sie als Ungläubige eben gerichtet werden und dann in die ewige Strafe gehen? Das kann doch gar nicht sein. Ein liebender Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich sowas hier predigen würde, müsste hier jemand ein ernstes Wort mit mir reden. Und wenn ich es nicht einsehe, Sünder ohne Reue, habe ich da geschrieben, dann muss man auch ein Urteil sprechen, dass man solche Leute aus der Gemeinde raus müssen. Da gibt es verschiedene Beispiele. Wenn Menschen in Sünde leben, ganz deutlich, was die Bibel dann auch konkret sagt, das ist nicht in Ordnung. Aber ein Mensch sieht es einfach nicht ein und will nicht hören. Da muss man auch da in der Gemeinde richten. Und in 1. Korinther 6, Vers 1 bis 3, was ich gerade sagte, wo Paulus die Gemeinde auch ermahnt, die sollen ihre eigenen Angelegenheiten richten. Seine Schande, wenn sie zu weltlichen Gerichten gehen müssen, weil sie sich selber so sehr streiten und nicht sich einigen können. Deshalb soll die Gemeinde auf jeden Fall auf die eigenen Angelegenheiten prüfen und richten. Es gibt aber dann Situationen, in denen werden wir gewarnt, wo wir nicht richten sollen und dürfen. Wie gesagt, gibt die Bibel uns viele Situationen vor, erklärt es ganz genau, was in Ordnung ist und was nicht. Aber zum Beispiel bei bestimmten Gewissensfragen, die die Bibel nicht genau beantwortet, da gibt sie uns auch direkt Beispiele, wie im Römer 14 zum Beispiel. Wenn jemandem das Essen wichtiger ist als dem anderen, einer sagt, ich darf kein Schweinefleisch essen oder ich darf überhaupt gar kein Fleisch essen und ein anderer sagt, ist doch alles in Ordnung, schmeckt gut. Das kann für manche Personen wirklich wichtig sein und zu viel Streit führen. In solchen Situationen, sagt die Bibel ganz klar, sollen wir keinen verurteilen und nicht sagen, der eine ist ein besserer Christ und der andere ein schlechterer Christ, sondern vorsichtig sein und vor allem dann auf die anderen Geschwister Acht geben, dass wir ihnen kein Anstoß sind, dass wir auf sie aufpassen und sie nicht verurteilen. Ein anderes Beispiel sind Feiertage, dass zum Beispiel der Sabbat, der vielen immer noch wichtig ist, wir aber nicht halten müssen. Oder andere Feiertage wie Weihnachten oder Ostern oder irgendwelche anderen Feiertage, die manchen besonders wichtig sind und andere sagen, ist doch ein Tag wie jeder andere. Auch da kann es zu Problemen kommen, da sollen wir aber nicht richten, sondern es einfach mal so stehen lassen. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deinem Auge, aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Wichtig ist, dass wir nicht heucheln und vor allem, dass wir auch nicht das ignorieren, wie ich am Anfang sagte, dass wir einfach alles ignorieren, dass wir gleichgültig werden und jeder kümmert sich um seine eigenen Sorgen und wir sollen niemanden mehr ansprechen, das ist damit nicht gemeint. Denn am Ende sagt er, wenn wir das Ganze geprüft haben und uns um unseren Balken gekümmert haben, dann sollen wir auch den Splitter ziehen. Dann sollen wir uns um unseren Bruder, um unsere Schwester kümmern. Wenn wir was sehen, das nicht in Ordnung ist, dann müssen wir das auch ansprechen. Da müssen wir auch ermahnen, aber immer in Liebe und Sanftmut und nicht, wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten halt oft getan haben, einfach um zu schaden, einfach um jemanden fertig zu machen, zu verurteilen, wie sie es in Johannes 8 zum Beispiel tun, als sie die Ehebrecherin zu Jesus bringen und sagen, Jesus, hier, wir haben sie erwischt auf frischer Tat, sie muss gesteinigt werden, was sagst du jetzt? Und da ging es nicht darum, dass sie der Frau irgendwie helfen wollten, dass sie irgendwie zurechtweisen wollten, dass sie es nicht mehr tut, sondern sie wollten sie umbringen, sie wollten Jesus eine Falle stellen. Und Jesus sagt ihnen, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Er sagt auch danach zu der Frau, keiner hat dich verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht, aber sündige nicht mehr. Er spricht es auch an, dass es eine Sünde war. Es ist nicht in Ordnung, was sie getan hat, aber er ist gnädig und verurteilt sie nicht. Denn wir hatten es am Anfang in Johannes 3, Vers 17, er ist nicht zum Richten gekommen. Das wird später einmal kommen. Noch ist er da, nur um zu retten und ja, bietet uns die Rettung an. So, und wir sollen auch aufpassen, ja, mit welchem Motiv wir jemanden ansprechen auf etwas, was wir vielleicht nicht in Ordnung fanden. Wieso tun wir das? Wollen wir ihm einfach nur schaden? Sind wir einfach wütend? Wollen wir Frust ablassen? Wollen wir einfach aus Spaß über jemanden urteilen? Beim Lästern vielleicht oder so? Da müssen wir aufpassen, wie Jakobus sagt. Das wird bei Gott Konsequenzen haben. Und wir sollen uns selbst halt auch prüfen, dass wir nicht heucheln, dass wir nicht einfach irgendwie halt jemanden bloßstellen, dass ich hier nicht irgendwie hier vor allen Dingen anspreche. Du, was hast du letzte Woche gemacht? Das wird niemandem helfen. Sondern wenn jemand einen Splitter hat, vielleicht in der Hand, wir hacken ja auch nicht gleich die ganze Hand ab, sondern wir versuchen es vorsichtig zu entfernen, damit die Wunde auch wieder heilen kann, damit es der Person hilft. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Der Vers wird gerne einzeln genommen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und den Säuen und so weiter. Womit hier, ich finde es sehr beleidigend, aber es sind die Ungläubigen gemeint, die eben nicht das Wort von Jesus annehmen. Und was haben wir Heiliges, was wir geben können, was wir zu ihm werfen können? Das erste Heilige, was wir in unserem Leben vielleicht hören, ist das Evangelium, das wir hören, vielleicht nicht annehmen, aber wenn wir es annehmen, ist sehr schön. Aber das ist etwas Heiliges, was wir hören, was wir bekommen. Und das nicht weiterzugeben, wäre furchtbar. Wir haben es letzten Sonntag noch ausführlich gehört, dass es sehr wichtig ist, es weiterzugeben. Und das ist hier eben nicht gemeint. Denn der ganze Text geht hier nicht über Evangelisation, sondern eben über das Richten. Das ist es also auf jeden Fall nicht, wenn wir sagen, okay, ich habe dir einmal was von Jesus gesagt, du hast nicht gehört, Pech gehabt, ich werde dir nie wieder was sagen, wäre eine Katastrophe. Wenn wir das Wort annehmen, das Evangelium, das zweite Heilige, was wir bekommen, ist der Heilige Geist. Denn in Römer 8 muss das stehen, heißt es auch, Römer 8, Vers 9 muss das sein, wenn jemand den Heiligen Geist nicht hat, dann kann er auch nicht von Christus sein. Ohne den Heiligen Geist kann man überhaupt gar kein Christ sein. Jeder bekommt ihn nach der Bekehrung. Aber den Heiligen Geist können wir auch nicht abgeben. Da haben wir überhaupt gar keine Kontrolle drüber. Das können wir nicht bestimmen. Ich gebe dir was von meinem Heiligen Geist ab. Funktioniert nicht. Darüber haben wir keine Macht. Das kann nur Gott, den Heiligen Geist, geben. So, das Heilige, was wir aber danach zum Beispiel bekommen, was wir in Römer 12, Vers 2 lesen können, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Was dann auch an vielen Stellen die Heiligung ist, dass wir uns immer wieder unser ganzes Leben nach Gott ausrichten und was er hier sagt, dass wir uns verändern lassen. Das ist etwas Heiliges, was wir bekommen, eine neue Gesinnung, dass wir ein neues Gewissen bekommen. Nicht wie es vorher war, dass wir das eine für in Ordnung halten, das andere nicht, sondern wir haben ein neues Gewissen. Und vielleicht auch mit der Zeit wird uns das eine nicht mehr so wichtig sein, wie es vorher war. Anderes wird uns plötzlich wichtiger. Und wir werden verändert in unserem Denken. Und das ist das Heilige, worum es hier auch geht, dass wir ja eben richten, dass wir Menschen nach ihrem Leben einfach richten, wie jemand ist, wie jemand aussieht und so weiter, dass wir danach richten und dass wir ja, ja viele moralische Regeln bekommen haben oder bekommen in der Bibel, nach denen wir uns halten sollen. Und wenn wir nach diesen Maßstäben andere Menschen richten, die nicht in der Gemeinde sind, was macht das für einen Sinn? Wem hilft das? Dann wird das sein, eben wie Hunde, die uns zerreißen. Sie hören das und sagen, was bist du denn für ein Mensch? Was bist du für einer? Auf der Arbeit ist es selbstverständlich, dass man über Kollegen lästert. Und was machst du da nicht mit? Oder du willst nicht mitmachen, dass man sowas überhaupt anspricht? Ist doch total komisch. Was bist du denn jetzt für ein Spielverderber oder wie auch immer, Moralapostel? Und dann werden wir dann oft verurteilt, wenn wir sowas sagen. Sie zerreißen uns für unsere Regeln. Es macht keinen Sinn, sie nach diesen Regeln zu richten. Es ist gut, wenn wir das ansprechen, dass sie auch mal diese Sichtweise überhaupt hören, dass sie darauf aufs Evangelium vielleicht aufmerksam werden. Aber es sind keine Regeln. Für uns sind es wie Perlen. Es sind gute Regeln. Wir kennen sie, dass sie gut für uns sind. Aber wenn wir sie oder sie werfen, wenn wir Leute die ganze Zeit danach richten wollen, du sollst auch so leben, dann wird das nicht funktionieren. Sie brauchen nicht unsere Regeln, sie brauchen Jesus, damit er sie wieder verändert, wie in Römer 12, damit sie überhaupt erst dieses neue Gewissen bekommen. Und dann wird es funktionieren. Sex vor der Ehe zum Beispiel. Als ich geheiratet habe, da wurde ich ständig gefragt, wie lange wohnt ihr schon zusammen? Habt ihr schon zusammen geschlafen? Nein, wie kann das funktionieren? Wie könnt ihr überhaupt über eine Hochzeit nachdenken? Da kann Da wird man in der Luft zerrissen, wenn man das nur anspricht. Das ist total unnormal heutzutage. Das sind Regeln, die Gott für uns aber gegeben hat, die gut für uns sind, die gut für die Ehe sind, die in der Welt aber ja kein Verständnis finden. Oder sich zu betrinken, ganz, ganz normal, jedes Wochenende vielleicht. Und was bist du jetzt für einer, der kein Bier nimmt? Du willst nur eine Cola, nur ein Wasser? Kann man doch gar keinen Spaß haben. Es ist selbstverständlich. Und wenn wir jetzt sagen, ja, aber die Bibel sagt, betrinken ist nicht gut. Ja, was wollen die Leute mit der Bibel? Das ist nicht, sind nicht die Regeln, nach denen wir Menschen richten sollen. Es wird einfach zertreten. Wir werden dafür verurteilt, sondern wir sollen das Evangelium weitergeben. Diese ganzen Regeln zu richten sind für uns in der Gemeinde, dass wir aufeinander Acht geben. Und damit will ich abschließen, dass diese moralische Voraussetzung, dass man überhaupt erst Christ ist, dass man dann die Bibel als Fundament hat, als Voraussetzung für sein Denken und sein Handeln, das ist erstmal die Voraussetzung, dass wir richten, aber dass wir halt auch die Verantwortung haben, dass wir nicht einfach sagen, okay, jeder soll sein Ding machen, ich will ja auch keinen verletzen, ich will nicht irgendwen beleidigen, nächsten Sonntag kommt er dann nicht mehr oder so, weiß nicht, sondern wir sollen aufeinander Acht geben, wir sollen einander ermahnen, aber in Liebe und Sanftmut, wir sollen aufeinander achten und dann, wie in Matthäus 5 war das, den Splitter dann auch ziehen beim Bruder, nachdem wir uns geprüft haben, den Balken gezogen haben oder uns darum gekümmert haben. Wir wollen einander ermutigen, wir wollen gegenseitig uns helfen in der Heiligung, indem wir unser eigenes Leben nach Gott ausrichten und uns dann gegenseitig auch im Glauben stärken. Amen.